Irgendwann abends blieben mein Entdecker Schmidt, mein Chef Fuchs und Seierkasten, der alte Knabe, noch länger in der Firma. Elli, meine 55-jährige Mutti-Typ-Sekretärin, die mich als einzige im ganzen Musikverlag aufrichtig liebte, hatte Sekt kaltgestellt. Ab 6:30 belauerten wir alle den Fernschreiber, der die aktuellen Charts durchtickern sollte. Auf einmal sprang das Gerät an, machte knatter, knatter, knatter. Und oben auf der Seite erschien als erstes die Ziffer 1. Dann kam auf einmal ein großes Y. Ich wusste sofort, das war das Y von You're My Heart, You're My Soul. In der Sekunde fielen wir uns alle in die Arme. Der totale Jubel brach los und der kleine Dieter aus Oldenburg hatte endlich seine erste Nummer 1. Wir köpften den Sekt und selbst Seierkasten kriegte ein Schlückchen ab. Nun war ich zwar schon 30 und auch bei Weitem noch kein Millionär, aber Punkt 3 meines Masterplans war erfüllt. Nach 6 Jahren Rumkrauchen und Rumkriechen im Musikverlag hatte ich endlich meinen Platz an die Spitze der Charts geschafft. Von dieser Sekunde an fiel mein Leben in einen Galopp. Your Heart, Your Soul ging in Frankreich, in Holland, Schweden, Taiwan, Hongkong, Russland und in Grönland in die Charts. Nur Amerika und Legoland widersetzten sich. Damit hatte ich nicht nur meine erste Nummer 1, sondern einen richtigen Welthit, von dem ich immer geträumt hatte. Thomas und ich fühlten uns wie die Champions. Champions? Eher wie die Champignons. Wir hatten gerade mal eben unsere Köpfe aus der Erde gesteckt, hatten von nix eine Ahnung, aber selbst das wussten wir noch nicht mal. Ich war wie im Taumel vor Glück. Ich war nicht nur musikalisch der Größte, ich kriegte auch ein Kind. Erika war schwanger. Bahnfrei, juhu! Die Dinge kamen in Bewegung. Ein neues Zuhause musste her. 260.000 Mark hatte ich schon gespart. Über 240.000 nahm ich einen Kredit auf. So tauschten wir unsere 2,5-Zimmer-Wohnung in Hummelsbüttel gegen eine weißgeklinkerte Doppelhaushälfte mit Bootsanleger in Hamburg-Bergstedt. Hätte Erika nicht ausrangierte Regale und Vorhänge aus der Karstadt-Requisite mitgebracht und den ganzen Umzug allein organisiert, wir hätten dieses Haus gar nicht beziehen und möblieren können. Bei dem Baby hatten wir uns für den Namen Mark entschieden. Mark Bolan wie Mark Bolan, der Sänger von der Gruppe T-Rex. Der schreibt sich zwar anders, spricht sich aber gleich aus. Das hielt ich für ein lustiges Wortspiel. Als bei Erika überraschend die Fruchtblase platzte, musste sie hoppla hopp mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Ich in meinem neuen silberfarbenen Mercedes hinterher. Ich war so aufgeregt. Ich wäre am liebsten bis in den Kreißsaal gefahren. Hatte ich eben noch gedacht, hui, das Baby kommt spätestens auf der Eingangsstufen vom Krankenhaus zur Welt, ließ uns der Knirps jetzt richtig warten. Es war eine schwere Geburt. Stunde um Stunde verging. Endlich kam die Hebamme mit einem Bündel Handtücher und drückte mir den Haufen mit den Worten, hier, Herr Bohlen, ein Stammhalter, in den Arm. Ich stand nur da, überwältigt. Die Fortsetzung meiner selbst in Händen zu halten. Wie jeder Papi machte ich mich sogleich daran, Ähnlichkeiten zwischen mir und meinem Sohn zu entdecken. Das war relativ schwer. Marki hatte den aparten Turmschädel von Nofretete, weil sie ihn mit der Zange geholt hatten. Dazu büschelweise schwarze Haare. Außerdem war er unheimlich braun. Ich fragte mich, ob es da im Bauch seiner Mama ein Solarium gegeben hatte. Ein völlig unbekanntes Gefühl von Wärme, das ist mein, beschützen wollen und bedingungsloser Liebe durchströmte mich. Ich wusste, hier hältst du was in den Armen, was dein Leben verändern wird. Die Frage, warum lebe ich, warum tue ich mir das alles an, war ein für allemal beantwortet. Mein Stolz kannte keine Grenzen. Ich war davon überzeugt, dass ich der erste Mann auf diesem Planeten war, der so was Tolles hingekriegt hatte. Dieses Jahr war einfach mein Jahr. Erika wurde in Schuhgröße 41 aus der Klinik entlassen, denn in meiner Verwirrtheit und Aufregung hatte ich zu Hause die falschen Schlappen gegriffen und meine Schuhe mit in die Klinik gebracht. Ich parkte den Wagen so millimeterdicht vor dem Ausgang, dass andere Leute das Krankenhaus praktisch nur durch das Fahrzeuginnere verlassen konnten. Ein Baby lieben? Und täglich dafür sorgen, musste ich aber bald feststellen, sind zweierlei Dinge. Kaum dass Marki zu Hause in Bergstedt war und in seiner Wiege die Bude zusammenbrüllte, war ich völlig überfordert. Ich konnte nicht reden mit diesem Minimenschen, verstand nicht, was ihm fehlte, was er mir sagen wollte. Gleichzeitig klingelte im 5-Minuten-Takt die Schallplattenfirma BMG durch, um zu fragen, wann kannst du nach Tokio fliegen? Wir brauchen dich und Thomas für ein Interview. Wo bleiben die Demos für die neuen Songs? Nebenbei versuchte ich, Maki zu wickeln, was er ganz toll fand. Vor Freude pischerte er mir im hohen Bogen ins Gesicht. Ich musste wieder von vorne anfangen und hatte das Gefühl, dass mir die Sache entglitt. Ein zappelndes Baby, nicht klebende Klettverschlüsse und alles feucht, ich wurde nervös. Wie ich bei allen Dingen nervös werde, die ich nicht gleich kann. Ich hatte auch nicht die Zeit und die Geduld zu üben. Wegen Modern Talking stand ich unter einem kolossalen Druck. Dieter kreiste es in meinen Gedanken, der liebe Gott gibt dir nur einmal im Leben so eine Riesenchance. Sei kein Idiot, mach jetzt nichts falsch. Es war eine existenzielle Entscheidung für mich. Schon vor Jahren war mir klar geworden, dass man Erfolg nur ganz oder gar nicht haben kann. Mein Modern Talking Terminkalender war so voll, ich hätte unten noch Papier dran kleben können. Einen großen internationalen Hit zu haben bedeutet, dass auch mal Papua-Neuguinea zum Hörer greift und verlangt, los, wir wollen die zwei Hübschen jetzt auch hier haben, die sollen mal singen kommen. 8 Tage die Woche saßen Thomas und ich im Flugzeug. Heute Kappeln, morgen Kapstadt. Erika blieb mit Maki zu Hause. Eben mal schnell zu Hause anrufen war nicht. Handys gab's noch nicht. Wollte ich meiner kleinen Familie abends erzählen, was ich alles Unglaubliches und Tolles erlebt hatte, waren auf der anderen Seite des Erdballs oft schon die Lichter aus. Zurück in Deutschland drängten mir die 9- und 10-mal-Schlauen unaufgefordert ihre Meinung auf. »Wir sind uns sicher«, verkündeten sie wichtigtuerisch, »Modern Talking, das ist doch nur so eine Eintagsfliege. So eine Disco-Schmonzette wie You're My Heart, You're My Soul, da stehen doch nur die Teenies drauf. Aber wer bitte soll ein ganzes Album davon kaufen? Nee, Herr Bohlen, nee.« Die Angst trieb mich um. Sie könnten recht haben. Es könnte wirklich nur ein Zufallstreffer gewesen sein. Wie viel von diesem Erfolg ging auf mein Konto? Wie viel war zurückzuführen auf den technischen Unfall beim Überspielen? Konnte ich das überhaupt noch einmal schaffen? Würde ich es wiederbringen? Seit ich 12 war und Gitarre spielte, hatte ich auf diesen Moment hingearbeitet, hatte davon geträumt, es allen zu beweisen. Und jetzt, wo ich es geschafft hatte, war ich unglücklicher als vorher, weil mir die Panik im Nacken saß, alles wieder zu verlieren. Zu meinem Stress kam hinzu, dass ich ja nicht nur Sänger von Modern Talking war, sondern auch noch der Komponist, der Texter und Produzent, also eigentlich den Job von 4 Leuten machte. Ich musste entscheiden, in welcher Show Modern Talking auftreten sollte und noch viel schwieriger, in welcher nicht. Thomas war 20, hatte eben Abi gemacht und trug, was das Music-Business anbelangte, noch die rosarote Brille. Für ihn war unser Erfolg ganz normal. Es konnte sein, dass er in aller Unschuld fragte, »Dieter, wann singen wir denn unsere nächste Nummer 1?« Während ich illusionslos die Charts anstarrte und wusste, die Wahrscheinlichkeit, eine zweite Nummer 1 in Folge zu haben, war schätzungsweise 1 zu 10.000. Nach 6 Wochen schubste uns Life is Life vom Charts-Thron. Das war, wovor ich so viel Angst gehabt hatte. You're My Heart, You're My Soul, plötzlich nur noch Platz 3. 2 Monate weiter und Modern Talking wäre ganz abgemeldet. Keiner würde sich an uns erinnern, das war meine Befürchtung, meine riesengroße Sorge. Da saß ich nun Tag und Nacht in meinem neuen Kellerstudio mit Blick auf den Bootsanleger und sah Erika und mich und Maki schon die Koffer packen und wieder in unsere 2,5-Zimmer-Wohnung ziehen. Mir ging die Muffe. Ich könnte den Kredit nicht zurückzahlen. Ich war ganz und gar der kleine Dieter in seinem kleinen Loch, das ihm eigentlich noch gar nicht gehörte, und hatte das Gefühl, dass ich blöd aus dem Fenster starrte, ohne was Gescheites zustande zu bringen. Kurz gesagt, ich fühlte mich einsam und verlassen und schob ordentlich Frust. Schon 6 Wochen später war da nichts mehr mit Einsamkeit und aus dem Fenster gucken. Wir mussten die Markisen runterlassen und die Vorhänge zuziehen, weil von morgens bis abends Fans unser Haus belagerten und fragten, »Wohnt hier der Dieter Bohlen?« dazu Kamerateams, die ein Schlafzimmer und ein Studio zu filmen versuchten. Einige Orientierungslose erwischten dabei das Wohnzimmer unseres Doppelhaushälften-Nachbarn, woraufhin er sich Sichtblenden und Zäune installieren ließ. Mir präsentierte er eine Rechnung über 30.000 Mark. Gar nicht beruhigen konnte er sich über das Geranienmassaker in seinem Garten. Um die trampelnden Fanmassen zukünftig von seinen Blümchen fernzuhalten, verbarrikadierte er sich wie in Fort Knox. Ich ackerte und ackerte, doch von 100 Nummern waren 101 nicht gut genug. Und wenn da gerade eine vielversprechende neue Melodie durch meinen Kopf huschte und ich in mich hineinlauschte, um sie zu erhaschen, klingelte das Telefon. Meine Plattenfirma, die mir erklärte, Thomas und du, ihr müsst nach Torfmosonenfeen Süd, ein ganz wichtiger Promotion-Termin. Der Hörer war noch nicht kalt, dann rief auch schon meine Mutter an, um zu fragen, hey Junge, wie geht's dir? Ist alles gut? Die 1,5 Minuten, die dieses Gespräch vielleicht dauerte, zitterte ich wie Espenlaub, weil es meinen Zeitplan total durcheinander warf. Endlich, nach 1 Million Unterbrechungen, 8.000 Tassen Kaffee und 5 halben Nervenzusammenbrüchen, hatte ich die zündende Idee. You can win if you want. Das stimmte. Das war mein Schlachtruf. Ich war überzeugt, dass man gewinnen kann, wenn man nur will und einer einem diese Chance gibt. Und weiter baute ich unten noch ein You don't fit in a small town world. Das war zwar völlig gelogen, denn eigentlich stehe ich ja tierisch auf klein und grün und ländlich. Viva la Oldenburg. Die Scheibe kam raus. Und ich hatte das Gefühl, für einen Augenblick hielt die Welt den Atem an, denn das Unglaubliche war passiert. You Can Win war über Nacht auf 1 gegangen. Modern Talking war wieder da, wo wir meiner Meinung nach auch hingehörten, nämlich ganz oben auf dem Erfolgstreppchen. Die Kritiker kotzten und zerknüllten ihre fertigen Artikel mit der Überschrift Modern Talking leider nur eine Eintagsfliege. Wir hatten es geschafft, was keiner für möglich gehalten hatte. Keine One Single Wonder, sondern eine zweite Nummer 1 in Folge. Das Album ebenfalls auf 1. Hört, hört, hört. Plötzlich hatten wir ganz, 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 ganz viele neue Freunde. Alle hatten es sowieso und schon immer gewusst. Ein aufjauchzender Speichellecker. The First Album von Modern Talking kassierte 9-mal Gold, war in Deutschland, Österreich und Schweiz sogar Platin und mit 43 Wochen genauso lang in den Charts wie das Album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band von den Beatles.